Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es ist eines der meistgelesenen Bücher der Welt, das Tagebuch der Anne Frank, eines der Dokumente des Holocaust und die ergreifende Geschichte eines jungen Mädchens voller Träume und Sehnsüchte. Längst ist das Buch verfilmt, zur Graphic Novel verarbeitet, als Theaterstück und Musical aufgeführt. Dabei ist die Geschichte des Buchs an sich eigentlich schon spannend genug und der Autor Thomas Spahr erzählt in seinem neuen Buch die Editionsgeschichte dieses einzigartigen Dokuments und was er dabei herausgefunden hat, darum geht's gleich. Sie wollte unbedingt Schriftstellerin werden, aber bestimmt hätte sie sich selbst in ihren kühnsten jugendlichen Träumen nicht vorstellen können, einmal so berühmt zu werden, wie sie es bis heute ist. Anne Frank, die sich 2 Jahre mit ihrer Familie vor den Nazis verstecken musste während der deutschen Besatzung in den Niederlanden, bis die Familie verraten ins Konzentrationslager verschleppt wurde, wo Anne Frank und ihre Schwester kurz vor Kriegsende gestorben sind. Nur der Vater Otto Frank hat überlebt und dann eigentlich sein ganzes Leben dem Tagebuch seiner Tochter gewidmet. Und diese Geschichte dieses weltberühmten Tagebuchs der Anne Frank erzählt der Literaturwissenschaftler und Lektor Thomas Spahr in seinem neuen Buch »Ich will fortleben, auch nach meinem Tod« heißt es. Ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Hallo Herr Spahr, herzlich willkommen. Guten Morgen. Sie waren ja viele Jahre lang Lektor, Sie sind es immer noch. Sie waren beim Jüdischen Verlag, beim Siedler Verlag, jetzt sind Sie Editor at Large für Suhrkamp. Sie kennen also sicher sehr, sehr viele spannende Editionsgeschichten. Warum haben Sie sich gerade diese ausgesucht?
Das war ursprünglich ein Vorschlag vom Anne-Frank-Fonds, der die Rechte und die Honorareinnahmen verwaltet, die dieses Tagebuch immer noch erbringt und die gewahrt werden müssen. Und es war der Vorschlag, etwas über die Geschichte des Buches zu machen, wie es entstanden ist. Und das habe ich zuerst abgewehrt. Und dann fand ich es eigentlich doch sehr spannend und mit zunehmender Beschäftigung hat es mir eingeleuchtet, dass dieses Buch eben mehr ist als nur die Biografie oder was heißt nur als die Biografie von Anne Frank und eine Geschichte des Phänomens Anne Frank. Es ist wirklich eine Buchgeschichte.
Weil es ist auch deshalb so spannend, weil es ja auch immer ein Zeitbild eigentlich spiegelt. Es fängt ja schon damit an, dass der Otto Frank, der Vater der Anne, eben versucht hat, nach dem Krieg dann auch dieses Buch irgendwie an einen Verleger zu bringen und das gar nicht gleich geklappt hat. Allein das ist ja schon unglaublich aus heutiger Sicht.
So ist es. Wir haben wenig Vorstellungen, wie die Literaturlandschaft Ende der 40er Jahre aussah. Das war eine Trümmerwüste. Nicht nur die Häuser waren zerstört, die Menschen waren moralisch verwüstet, es gab kein Papier, man brauchte Lizenzen, um zu drucken. In einer solchen Situation das Dokument herauszubringen über das, was wenige Jahre vorher geschehen war oder 2 Jahre vorher, das war ein einzigartiges und schwieriges Unterfangen mit vielen Ablehnungen, Missverständnissen gesäumt.
Es wurde ihm ja auch Fälschung vorgeworfen. Also es ist überhaupt keine geradlinige Rezeptionsgeschichte dieses Buchs. Was würden Sie sagen, erzählt das über die deutsche Nachkriegszeit auch nochmal, wenn man sich diese Rezeptionsgeschichte, die Verlagsgeschichte, Verlegergeschichte des Buchs anschaut?
Dass Menschen das Grauen nicht wissen wollten, ein Ablehnungsargument war immer, wir haben den Krieg hinter uns, wir wollen jetzt nichts mehr darüber hören. Und merkwürdigerweise wollten die Menschen es dann etwas zeitversetzt doch wissen. Und eine entscheidende Rolle auch für die Verbreitung des Tagebuchs spielt das Theater. Das Theaterstück von 1955 am Broadway inszeniert, hat eigentlich dazu geführt, dass die Menschen dieses Buch mit neuen Augen gelesen haben. Auf der Bühne fand so etwas wie eine Neugeburt des zu lesenden Tagebuchs der Anne Frank statt.
Und dann hat es sich ja überall verbreitet. Also es hat ja eine enorme Erfolgsgeschichte. Das kann ja jetzt nicht nur an dem Theaterstück liegen. Was ist dann da passiert? Was glauben Sie, liegt in diesem Text auch drin, dass er so viele Menschen anspricht?
Es ist unmittelbar ansprechend die Geschichte eines Mädchens. Sie sieht die Welt neu, sie sieht die Welt zum ersten Mal. Also so wie alle 13-, 14-, 15-jährigen Mädchen und Jungen auch ihre Umgebung wahrnehmen, das hat sie einzigartig erfasst. Und sie hatte früh eine ganz ungewöhnliche Begabung zur Beschreibung, zur Darstellung, eigentlich eine literarische Begabung. Und das war ganz ungewöhnlich.
Also es hat schon eher auch nicht so, Tagebuch klingt ja eher nach Dokumentation. Sie als Lektor sehen schon auch eine literarische Qualität darin.
Fast die interessanteste Entdeckung, dass wir es über Jahrzehnte als ein zeitgeschichtliches Dokument gelesen haben, das Tagebuch der Anne Frank, was es auch ist. Es berichtet über die Zeit von 1942 bis 1944, bezeichnenderweise nicht darüber hinaus, über den Schrecken der Verfolgung, des Untergetauchtseins, aber es enthält eine literarische Darstellung. Es hat viel Fantasie, es ist, die Figuren werden überzeichnet, darum generieren sie auch so viele Comics und Manga-Geschichten. All das steckt in diesem Buch von gerade mal 250 Seiten.
Und ich sehe, Sie sprechen schon das Comic an. Wir haben auch diese Graphic Novel zu Hause, die habe ich meinen Comic-begeisterten Töchtern besorgt. Das funktioniert immer noch, diese Geschichte. Also das ist offenbar einfach eine total zeitlose Geschichte, die man auch heute, mit der man auch heute noch diese Jahrzehnte überbrücken kann.
Man muss sagen, alle Töchter der Welt lesen das Buch und ein paar Jungs.
Also ist das so?
Ich habe festgestellt, dass es eher Mädchen in einem bestimmten Alter lesen. Und für mich war es ganz interessant, hier in Berlin in einem alten Stift mit Menschen zu sprechen, die so 85 und plus sind. Und die haben über ihre ersten Leseeindrücke als junge Mädchen gesprochen. Das war die erste Begegnung mit jüdischem Schicksal der 40er Jahre. Und ich glaube, das ist etwas, was sich fortgesetzt hat, dass Mädchen sich und wie gesagt, einige Jungen damit identifizieren können, Erfahrungen austauschen, quasi in einen Dialog mit diesem Buch treten, so wie Anne Frank mit einem ein imaginäres Gegenüber hatte, nämlich Kitty. Kitty gibt es nicht. Kitty ist eigentlich das Tagebuch und Ari Vollmann lässt in seinem neuen Film dieses Mädchen wiedererstehen.
Da haben Sie ja hinten auch noch einen schönen kleinen Anhang, möchte ich fast sagen, wo auch nochmal diese Rezeptionsgeschichte in Bildern zu sehen ist. Ich fand auch interessant, wie das global Menschen bewegt hat. Nelson Mandela hat es im Gefängnis gelesen, das wusste ich auch gar nicht, und hat dann eine Ausstellung auch in Südafrika dazu gemacht. Und Sie schreiben, in Japan war das Tagebuch der Anne Frank erfolgreicher als in jedem anderen Land. Wie kommt das denn?
In Japan gibt es es ist eine starke, geregelte Gesellschaft und da hat man die Freiheit, die innere Freiheit von Anne Frank sich zum Beispiel genommen, wie sie ihre erwachende Sexualität beschreibt, wie sie den heranwachsenden Körper wahrnimmt. Die erste Verliebtheit mit Peter, das haben japanische Teenager als eine Befreiung empfunden für sich. Und das unendlich verwandelt, sodass wir die intensivste Rezeption tatsächlich in Japan haben. In Südafrika ist es etwas anders, das ist eher vielleicht eine politische Rezeption. In der Verbannung auf Robben Island hat Nelson Mandela, der spätere Präsident, dieses Buch gelesen und das Exemplar war dann vollkommen zerflettert, weil er es seinen Mithäftlingen zu lesen gegeben hat. Sie haben erfahren, was es heißt, in der Verbannung zu leben, unterdrückt zu sein, ständig bedroht. Und so ist es, hat es da eine eminent politische Bedeutung in der afrikanischen Befreiungsbewegung, südafrikanischen Befreiungsbewegung.
Das heißt ja aber auch, dass diese ganzen Verarbeitungen in der Rezeptionsgeschichte, dass es das auch als Musical gab, da hieß es ja dann auch, ja, für das verkitscht vielleicht auch diesen Stoff. Das hat aber dem offenbar nicht geschadet. Auch eigentlich faszinierend.
Alles, was einen solchen Anspruch erhebt, eine solche Verbreitung, ist vom Kitsch bedroht. Aber es gibt einen Kern des Authentischen, einen Kern, der nicht zerstörbar ist. Und insofern sollte man gelassen mit den Abweichungen des Kitsches umgehen.
Und es wird auch weiter gelesen werden. Glauben Sie das?
Ich glaube, das Tagebuch der Anne Frank wird immer weiter gelesen. Es gibt so etwas wie die Unsterblichkeit von Büchern. Menschen haben sie nicht, aber Bücher. Und das Tagebuch der Anne Frank ist ein solches Buch.
Thomas Spahr, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie hier waren. Und das Buch »Ich will fortleben, auch nach meinem Tod«, die Biografie des Tagebuchs der Anne Frank, ist im S. Fischer Verlag erschienen. Es hat 336 Seiten und kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Gerade in finsteren Zeiten wie diesen können Gedichte Trost schenken, vielleicht auch die, über die wir jetzt sprechen. Die 1995 in Luxemburg geborene Chris Lauer hat jetzt ihren ersten Gedichtband veröffentlicht. Vorher fand man ihre Texte vor allem in Zeitschriften. Gut verräumte Sternschnuppen heißt das Buch und Björn Heyer hat es für uns gelesen. Herr Heyer, das klingt fast danach, als ob jemand Ordnung schaffen will. Werden denn da tatsächlich Sternschnuppen sortiert oder was kann ich mir da vorstellen?
Ja, so ist es. Also die Sternschnuppen sind quasi so ein Bild für das Schöne, das aber immer auch gleich das Flüchtige in sich trägt. Und ja, Chris Lauer schaut zurück auf ihre Erfahrungen, auf ihr Leben und geht immer wieder auf vergangene Liebschaften ein, erfüllende Liebesnächte, aber auch sehr stark auf Trennungen, auf Verluste, sodass, also wie sie schreibt, die Phantomfreude immer auch der Melancholie gegenübergestellt ist. Es ist ein sprechend in Scherben gehen, so heißt es bei ihr. Und ja, sie sucht diesen Schmerz gewissermaßen immer wieder auf, weil sie die Erinnerung hoch halten will. Die Erinnerung, die ja in einer gebundenen Sprache, nichts anderes ist ja Lyrik, quasi konserviert wird.
Also Erinnerungen, sagen Sie, an persönliche Erlebnisse sind da offenbar ganz dominant. Geht es denn auch vom Persönlichen weg ins, sagen wir mal, Gesellschaftliche oder gar ins Politische?
Genau, also dieser Erinnerungsimperativ ist auch zugleich ein politischer. Das, was im Individuellen, im Privaten gilt, das überträgt sie auch auf die kollektive Ebene. Und ich will hier mal ein kurzes Gedicht an der Stelle zitieren, um auch so ein bisschen von dieser Sprache und auch dieser Härte in dem Moment mitzubekommen. Es heißt Zeichnung. Der Tag gerinnt, über den Weiden hängt, ist es ein Lanzenstich gewesen, eine Zirruswolke in verhülltem Myrrherot, ein Stigma, das im Verrauchen noch ringsum die Kacheln färbt. Weggewischt ist das Blut am Badewannenrand, doch nässen weiter die Striemen an meinen Schenkelinnenseiten. Manche Wunden scheinen, ist es ein Lanzenstich gewesen, zur Heilung nicht gemacht. Ja, was hier beschrieben wird, in aller Drastik und ja auch in aller Schonungslosigkeit, ist natürlich eine Vergewaltigung. Und genau an der Stelle verweigert auch Chris Lauer das oft trostspendende Element in ihrer Lyrik. Sie stellt also das Verbrechen völlig offen, sie legt es völlig offen. Übrigens geht sie auch auf die Nazi-Opfer ein, auch auf Stolpersteine geht sie ein. Also auch darauf überträgt sie den erinnerungspolitischen Appell. Ja, und der Band hat damit durchaus eine traurige Aktualität jetzt auch gewonnen. Also die Gewalt, auch das Trauma sind Teil dieses lyrischen Erinnerns.
Sie nennen das Appelle. Ist das die hauptsächliche Form, die man in diesem Lyrikband findet? Oder was für Formen spielt Chris Lauer so?
Ja, ich würde diesen Anrufungs- und Aufrufungscharakter schon unterstreichen. Es gibt auch so einen Text von ihr, in dem sie so unsere Schlagzeilen abhandelt und sich ganz stark auch positioniert gegen so eine dekadente Abstumpfung, die wir ja irgendwie alle auch durchmachen, wenn wir jeden Tag diese grauenvollen Nachrichten aus der Welt hören. Und sie findet dafür, finde ich, einen wunderbaren Stil, der eben das Komplizierte ausdrückt. Die Welt ist kompliziert, das Lieben ist kompliziert, die Erinnerung, das Gedächtnis ist kompliziert und dazu nutzt sie immer wieder Komposita, die so ein bisschen sperrig, hermetisch wirken, sowas wie Weiß, Dorn, Zwielicht, Osterglocken, hell, aber auch scharfkantig Umrissenes. Dazu kommen Bildbrüche, also viele Metaphern, die ganz bewusst nicht funktionieren, die schief sind und dadurch will sie eben zeigen, dass doch eine Disparität zwischen Gegenwart und Vergangenheit besteht und dass man aber an diesem Spalt arbeiten muss und das kann man eben über die Sprache. Für sie ist Selbstfindung auch eine ringförmige Sprache, so beschreibt sie das. Also es geht immer wieder um ein Kreisen und ein Drehen. Immer wieder wie so ein Fräser, der quasi in die Vergangenheit versucht zu kommen.
Ich höre es eigentlich schon bei Ihnen raus, aber ich frage trotzdem nochmal, Sie klingen sehr begeistert. Also sind Sie schon neugierig auf mehr von dieser Debütantin?
Ja, auf jeden Fall. Mir gefällt vor allem diese Kombination zwischen diesem Wachhalten des Schmerzes und auch dieser, dass man die Vergangenheit einfach so darstellen muss, wie sie ist und da eben dann auch manchmal kein Trost da ist, da manchmal nichts Versöhnliches da ist. Das ist die eine Seite und auf der anderen eben kommt bei ihr immer auch etwas sehr Fragiles, etwas sehr Zärtliches durch. Ja, sie erinnert sich in einem Text an eine Trennung und da schreibt sie über einen Schneegansruf, den sie in einem Wasserkrug aufbewahrt hat. Und Zitat, den schenkte mir der Freund, der warst du. Ich rettete den Ruf hinüber an einen neuen Ort und ließ ihn, wir sahen uns nicht wieder, im nächsten Frühling frei. Also der Abschied, er kann eine Wunde sein, aber jeder Abschied kann auch eine Schönheit beinhalten. Und die versucht sie durchaus zu retten. Und dieses Tastende auf der einen Seite und das Anklagende auf der anderen Seite, das ist, finde ich, in diesem Band wunderbar harmonisiert. Da sind ganz viele Sätze drin, die man wirklich als Juwelen beschreiben muss. Mir ging es so, dieser Band ist tatsächlich ein, ich würde sagen, Glücksfall der deutschsprachigen Lyrik.
Also eine totale Empfehlung von Björn Heyer, der Gedichtband Gut verräumte Sternschnuppen von Chris Lauer. Erschienen ist dieses Buch im Limbus Verlag. Es hat 96 Seiten und kostet 15 Euro. Espresso, Schokoladenwürfel, Picknick, Kirsch, Küchlein oder Zitronen-Thymian-Limonade. Das klingt alles köstlich für mich und jetzt kann ich sogar etwas davon selbst zusammenbrauen und entweder gleich selbst genießen oder verschenken. Letzteres, also das Verschenken, war die Idee von Veronique Witzigmann, prominente Köchin und Autorin, sowie Kat Menschik, ebenso bekannte Illustratorin. Und herausgekommen ist ihr Gemeinschaftsbuch Selbstgemachte Geschenke zum Aufessen. Und jetzt sind die beiden hier. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen
Guten
auch.
Morgen. Gestern war ja die Buchpremiere hier in Berlin. Da wurde ja sicher auch was angeboten. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass ihr mir was mitbringt, aber ist wahrscheinlich alles weggefuttert worden,
oder? War alles weg, ja.
Was gab es denn so?
Wir haben versucht, also ich muss gleich so einsteigen, dass ich sage, diese Idee, ein Buch zu präsentieren, in dem man direkt sagt, wir kochen Sachen daraus, die fand ich unglaublich charmant. Das habe ich bisher auch noch nie gemacht. Beim ersten Anfragen hatte ich erstmal Schweißperlen auf der Stirn, weil ich mir gedacht habe, dafür habe ich das Buch nicht konzipiert. Aber das haben wir sehr gut gelöst. Wir haben nämlich dann eine Zitronen-Thymian-Limonade gehabt zum Trinken. Dann haben wir gemacht einen süßen Kürbiskuchen, Apfel-Fracipane. Ich bin beim Süßen gerade eben. Ne? So also ein kleines Tartelett mit einer Mandelfüllung. Und dann gab es einen herzhaften Kartoffelaufstrich.
Wir hatten Salsiccia-Ragout. Ich fängt schon der Bauch an zu knurren, muss ich sagen. Kat Menschik auch.
Ja, ich bin, glaube ich, noch ein bisschen satt von gestern, weil ich einige Nachschläge nehmen musste. Es ist wirklich so, so köstlich. Und das Besondere dabei ist, dass ich immer dachte, da esse ich sowas wirklich Tolles, was, also ich würde es Gourmet-Küche nennen. Und das ganz Besondere daran ist, dass es jetzt eben ein Buch gibt, wo man diese tollen Sachen nachkochen kann. Und das habe ich noch nie erlebt.
Ich dachte auch, das Buch ist ja auch schon total schön. Man kann also eigentlich ja natürlich auch das Buch verschenken und dann gleich noch irgend sowas daraus mit dazu. Da hat man doch das perfekte Geschenk, um jetzt hier mal als Werbefrau in Erscheinung zu treten. Mir geht's auch so, dass ich freue mich inzwischen wirklich mehr über Geschenke, die quasi sich selbst verbrauchen, weil man braucht ja auch wirklich nichts mehr, was man sich ins Regal stellen will. War das auch so ein bisschen die Idee dabei?
Ich glaube, dass es... Ich beantworte das? Ja. Ich glaube, heute ist es ja eigentlich so, wir haben ja eigentlich so gut wie alles, ne? Und über was freue ich mich am meisten, wenn sich jemand, der mir am Herzen liegt, die Zeit nimmt und mir persönlich etwas Schönes zubereitet. Und insofern sind selbstgemachte Geschenke zum Aufessen natürlich ein absolutes Highlight. Und man kann natürlich die Geschichten auch so aufgliedern, dass du aus jeder Jahreszeit irgendwas sammelst, ne? Es gibt ja Frühlingsrezepte, Winterrezepte, also so gibt es auch immer einen passenden Anlass dazu, wo ich sage, zum Picknick oder zu Weihnachten. Also je nachdem, da findet man immer was drin.
Und es sind auch, glaube ich, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, oder? Kat Menschik ist ja jetzt nicht, ich erinnere mich nicht so die begeisterte Köchin eigentlich.
Oh, das stimmt aber nicht. Die kocht
ja,
super.
Wir haben ja schon mal über ein Kochbuch gesprochen. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass das nicht so ihre Lieblingsbeschäftigung ist.
Ja, da steht ganz groß als Einleitung drüber, Kochen ist nicht meine größte Leidenschaft, aber man muss ja die Familie satt bekommen. Mhm. Und das hat sich aber ein bisschen geändert bei mir, weil das Kind ist erwachsen, das Kind ist aus dem Haus und ich bin sozusagen nicht mehr gezwungen, jeden Abend pünktlich zu kochen und das Frühstück machen und so. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich so ein bisschen mehr Lust entwickelt habe zu kochen, weil es dann wirklich was Besonderes ist, weil ich mir Zeit nehme dafür und auch mehr Zeit habe. Und ja, die sind unterschiedlich schwierig, die Rezepte in dem Buch. Und es gibt so an ein paar wenigen Stellen, zum Beispiel Gewürze, von denen ich noch nie gehört habe. Und erfreulicherweise hat Veronique dann in Klammern geschrieben, wenn man das nicht hat, kann man zum Beispiel Cayenne-Pfeffer nehmen oder so, ne? Und so habe ich die Sachen nachgekocht, freue mich aber darauf, diese Gewürze dann auch mal zu kaufen und auszuprobieren und etwas Neues zu entdecken.
Und, ja. Das Schöne ist ja einfach, dass man gerade eben mit Gewürzen so herrliche Akzente setzen kann. Deswegen habe ich das einfach punktuell versucht einzusetzen. Aber die Rezepte sind wirklich, sind eher im einfachen Bereich. Also ich traue mich sagen, dass das kriegt jeder hin, der ein bisschen Lust hat zu rühren.
Aber wie haben Sie die denn ausgewählt? Weil die sind ja tatsächlich für ganz verschiedene Anlässe geeignet. Das haben wir ja schon gesagt. Sie haben ja sicher ein unglaubliches Spektrum. Es gibt schon andere Bücher von Ihnen, die auch Kat Menschik zum Teil illustriert hat. Wie wählen Sie dann da aus, was jetzt da reinkommt?
Das war eigentlich das Besondere an dem Buch, weil ich dieses Mal die Freiheit hatte. Ich durfte mir selber überlegen, was soll da rein? Und ich bin nach der Jahreszeit gegangen. Ich lebe selber am Land. Ich konnte, ich habe einfach viel experimentiert und habe dann entschieden, das kommt rein und das kommt rein. Also es war wirklich so, es war ein sehr impulsives Buch. Und dann in der Zusammenarbeit mit Kat war es ja so, ich habe das Rezept gehabt und habe sie dann geschickt. Und für mich war dann die Reaktion, war gut, die dann kam, war dann, das finde ich toll, ich habe schon gemalt, schau mal, ich habe schon gemalt. Und im Grunde genommen ist es so ein ganz buntes Sammelwerk geworden und ich wollte gerne für jeden Anlass etwas Findbares in diesem Büchlein haben. Und ich glaube, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Ne?
Gibt es denn auch das, was Unpassendes, dass man was Unpassendes mitbringt? Also haben Sie da auch drüber nachgedacht? Wie schenke ich eigentlich das Richtige zum richtigen Anlass für die richtige Person? Ich meine, das weiß man ja gar nicht bei jedem, was die gerne mögen.
Das ist eine super interessante Frage. Ganz ehrlich, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. ich glaube, es gibt auch kein richtig oder falsch. Also in dem Moment, wo ich jemandem was schenke, überlege ich mir, wahrscheinlich isst er gerne Marmelade. Dann bringe ich ihm eine Marmelade mit und würde ihm jetzt, wenn er Vegetarier ist, nicht unbedingt eine Pastete mitbringen. Also so als Anhaltspunkt. Aber ich glaube, richtig falsch liegen kann man mit so einem selbstgemachten Geschenk nicht.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben die Rezepte dann an Kat Menschik geschickt. Ist da auch mal vorgekommen, dass Kat dann gesagt hat, nee, da fällt mir jetzt, das kann ich nicht zeichnen, das sieht blöd aus oder so, wie bei diesem Food-Styling. Da gibt es ja wohl auch so Geschichten, dass manche Sachen künstlich hergestellt werden, weil die in echt gar nicht so. Wie ist es beim Übersetzen in so schöne Illustrationen? Gibt es da Lebensmittel, die einfach doof aussehen?
Ich würde jetzt zum Beispiel, obwohl das hat auch einen ästhetischen Reiz, vielleicht würde ich gerade sagen, so in Plastik verpackte Maronen, sagen wir mal, ja, so eine Verpackung, obwohl nee, gezeichnet kann das auch ganz toll aussehen, aber ich habe beim Zeichnen an diesem Buch auch intuitiv gearbeitet. Und ich habe manchmal von Veronique Fotos bekommen, wenn sie ein Küchlein, das ist zum Beispiel auf dem Cover drauf. Sie hat ein Küchlein gebacken und es war so ein hübsches Foto. Das habe ich gemalt, also richtig mit Farben gemalt und so im Grunde abgemalt. Und manchmal hatte ich aber keine Fotos von den fertigen Gerichten. Und ich habe total gerne Zutaten gezeichnet oder lauter Zubehör, ja, dass man dann vielleicht mal einen Topf sieht und die Butter daneben. Und jetzt hat uns schon mal jemand gesagt, dass also so eine Benutzerin sozusagen, dass sie das so toll findet, weil sie manchmal sogar so ein bisschen Angst hat vor diesen perfekt fotografierten
Das entlastet, ja.
Ja, genau, ja, das dass man so unter Druck das nachkocht. Und wir lassen, glaube ich, allen so größtmögliche Freiheit. Und trotzdem ist es ein ganz buntes Buch und alles ist vollgemalt. Und ich habe manchmal auch so ein bisschen weg vom Rezept dann, weiß ich nicht, unsere Katze dazu gemalt und habe einen Blumenstrauß und also still eben gemalt, liegt ein Apfel und es ist vielleicht ein Apfelkuchenrezept, dass das sozusagen aus allen Richtungen Bilder aus allen Richtungen einfließen konnten.
Weil ja auch zum Essen das dazugehört, ne? Dass Absolut. Eben auch die ganze Familie, die mit inklusive Haustieren mit dazugehört. Ich hatte auch den Eindruck, dass Lebensmittel oder Speisen zeichnen, illustrieren offenbar besonders viel Spaß macht.
Ja, das ist sowas Natürliches, Organisches und das ist, was ich sowieso immer am allerliebsten zeichne. Also es geht um Natur, um Tiere, um Essen, also Dinge, die wir benötigen, um glücklich zu sein und Dinge, die uns glücklich machen.
Also mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen,
oder?
Das
ist ein sehr sinnliches Buch, ne?
Finde ich auch.
Sowohl für die Augen als auch zum Genießen.
Kat Mentschik und Veronique Witzigmann, vielen Dank für Ihren Besuch hier in Deutschlandfunk Kultur. Und das sehr schöne Buch Selbstgemachte Geschenke zum Aufessen ist beim Galliani Verlag erschienen in Kat Mentschiks Reihe Lieblingsbücher und es kostet 22 Euro. Sie sind ganz aktiv in der Leseförderung, geben Buchtipps auf YouTube und vor allem aber betreiben Sie eine Schatzkiste für Leser. Die Buchhandlung Schatulle aus Osterholz-Scharnbeck, deren Inhaberinnen zwei Schwestern sind, Sabine und Ute Gartmann, die auch beide schon zigfach für ihr Engagement ausgezeichnet worden sind. Ich freue mich mal wieder mit Ute Gartmann verbunden zu sein. Hallo, schön Sie zu sprechen, Frau Gartmann.
Ja, guten Morgen, das kann ich nur zurückgeben.
Danke. Bereiten Sie sich denn eigentlich schon langsam aufs Weihnachtsgeschäft vor in Ihrem Laden?
Also wir sind fast schon drin. Die Bons werden höher, die Stapel der Bücher werden auch höher. Es ist im Moment ganz gut eigentlich.
Was sind denn da so die besonderen Herausforderungen? Die Weihnachtsdeko oder die richtigen Bücher oder wo?
Ja, eigentlich beides, ne? Also Weihnachtsdeko, wir haben eine Mitarbeiterin, die macht das ganz wunderbar und hat dann absolutes Händchen. Und dann ist es im Moment, ist ja noch die Woche der unabhängigen Buchhandlungen, kurz die WUB. Die spült natürlich auch nochmal ganz viele Kunden rein, weil also alle Buchhandlungen, die da mitmachen, halt auch ganz viele Lesungen und Veranstaltungen und Besonderheiten in dieser Woche anbieten. Und von daher sind wir da also wirklich ganz, ganz gut bestückt und machen Buchvorstellungen. Und es gibt ja auch wunderbare Bücher dieses Jahr. Also genau das, was Sie gerade vorgestellt haben von Herrn Kat Mentschik, das ist ja auch so super.
Eignet sich auch für den Gabentisch. Sind denn die drei Bücher, die Sie für uns ausgesucht haben, auch für den Gabentisch geeignet? Zum Beispiel Nele Polacek, Kleine Probleme, passt ja schon jahreszeitlich super in diese Zeit zwischen den Jahren. Denn das spielt das Buch ja.
Ja, genau. Das spielt genau in dieser Zeit zwischen den Jahren, wo man immer denkt, man hat unglaublich viel Zeit. Und es schmilzt immer so weg. Und genauso geht es diesem Protagonisten auch. Irgendwann sitzt er auf einmal Silvester tagsüber da und hat eigentlich die ganze Liste, die er sich gemacht hat, überhaupt noch nicht abgearbeitet. Und er muss seine Steuererklärung machen, die Dachrinne reinigen, Geschenke packen, das Feuerwerk besorgen, eigentlich sein Lebenswerk vollenden. Seine Frau hat ihn für so eine Auszeit eigentlich verlassen und die hofft er an dem Abend wiederzusehen. Und als Krone obendrauf muss er Nudelsalat machen.
Ja,
und ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte hier von Rafik Sami kennen. Nudelsalat, eine deutsche Leidenschaft. Und er hat jetzt also mit Nele Polacek eine Konkurrenz gekriegt. Also die Art, wie dieser Protagonist von Polacek diesen Nudelsalat macht, die ist unbeschreiblich gut.
Aber das Buch regt einen auch ein bisschen auf, fand ich, weil ich habe es auch gelesen, man denkt die ganze Zeit, Mensch, jetzt komm doch mal aus dem Knick und fang endlich mal an.
Ja, also man muss zwischendurch auch Pausen machen, finde ich. Also weil es ist so schnell geschrieben, dass man irgendwann atemlos auf dem Sofa sitzt und das mal wegpacken muss. Und gleichzeitig, also kennt man es doch von sich selbst. Also der ist so nah an einem dran, finde ich, dass man natürlich denkt, mein Gott, mach mal. Aber auch meine Leiter steht oft noch irgendwo im Garten und ich muss sie suchen zum Dach hin, das sauber machen. Und das mit der Steuer kennt doch eigentlich jeder.
Ja, das kennt, glaube ich, wirklich jeder. Und dann kann man sich ja vielleicht mit Ihrem zweiten Tipp ein bisschen erholen. Johanna Seebauer, ein Debütroman, da habe ich auf der Verlagsseite gelesen, das ist ein lustiger Dorfroman. Ja. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, absolut. Also ich habe es seit Via Kaiser lese ich gerne Österreicherin. Die Johanna Seebauer ist da in bester Gesellschaft. Also dieses Dorf ist irgendwo im Burgenland an der österreichisch-ungarischen Grenze und wird heimgesucht, kann man schon fast sagen, von Rennradfahrern, die in engen Dresses stinkend in dieses Dorf einfallen und den Leuten auf die Nerven gehen. Ich fahre selbst viel Fahrrad, ich fahre auch Rennrad, aber manchmal, also ich kenne diese Spezies. Und drei alte Männer denken, wir müssen hier von dieser Landkarte verschwinden, damit wir endlich unsere Ruhe haben. Und das nehmen sie sich vor. Sie haben Widersacher in Form einer Schriftstellerin, die mit einem Mann verheiratet ist, der Irrziegen züchtet. Die versuchen immer noch dieses Dorf bekannt zu machen und diese drei alten Männer und Erna, eine sehr resolute alte Dame, die in diesem Dorf lebt, versuchen genau das Gegenteil, also dass dieses Dorf endlich seine Ruhe hat. Hinreißend komisch und also wenn man, es gibt so wenig witzige Bücher oft, die auch Verstand haben. Mm. Und das gehört dazu. Also absolut klasse.
Klingt super. Und dann haben Sie noch ein Bilderbuch ausgesucht, Lena und der Dinosaurier. Wem soll ich das vorlesen?
Wenn Sie haben eine kleinen, taffen, 4- bis 6-jährigen Enkeltochter oder Nachbarstochter, die sich für Dinosaurier interessiert. Und das ist halt auch das Besondere an diesem Buch. Es ist endlich mal kein Junge, sondern es ist ein Mädchen. Und die gräbt diesen Dinosaurier aus dem Sand aus, wünscht sich dann von den Sternen, dass der lebendig wird. Und das klappt. Und der nimmt sie nachts auf eine Reise mit, die unglaublich abenteuerlich ist und sehr schön illustriert ist. Und es ist ein himmlisches Einschlafbuch. Und wenn dieses kleine Nachbarkind von Ihnen irgendwie abends immer so zu Hochformen aufläuft, mit diesem Buch kriegen Sie sich schlafend.
Wunderbar, Ute Gartmann. Vielen Dank für diese Empfehlungen. Ute Gartmann war das von der Buchhandlung Schatulle aus Osterholz-Scharnbeck. Dankeschön, schönen Tag noch, Frau Gartmann.
Ja, danke Ihnen auch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.